Deutschlandfunk Kontrovers.
Willkommen zu einer Sendung, in der wir uns heute mit dem Ärger vieler Sparer beschäftigen, dass sie für ihr Geld kaum noch Zinsen bekommen. Im Gegenteil, die Europäische Zentralbank hat gerade bekräftigt, dass sie an ihrer umstrittenen Niedrigzinspolitik noch festhalten will, sodass die ersten Banken von ihren Kunden schon Strafzinsen verlangen. Gefährdet die EZB damit die Altersvorsorge und den Wohlstand in Deutschland? Oder sind solche Vorwürfe unberechtigt? Wird Schulden machen belohnt? Oder hat die EZB Deutschland und Europa sogar vor einer schweren Krise bewahrt? Das sind Fragen, denen wir in den nächsten 1,5 Stunden nachgehen. Weiter so mit Niedrigzinsen macht die EZB die Deutschen arm. Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Sagatta am Mikrofon und 3 Studiogästen. Professor Reint Gropp ist Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle und uns von dort auch zugeschaltet. In Friedrichshafen, ganz im Süden Deutschlands, ist Oswald Metzger mit dabei. Er hat sich als Finanzpolitiker der Grünen und später der CDU einen Namen gemacht, arbeitet heute als Publizist und er ist Hauptstadtkorrespondent des Online-Dienstes Tichys Einblick, eine Online-Zeitung und auch eine Monatszeitung. Und mit mir hier in unserem Hauptstadtstudio ist Hermann Josef Tenhagen, Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur des gemeinnützigen Verbraucherratgebers Finanztipp. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind und wo immer Sie uns jetzt zuhören, können Sie sich natürlich auch einbringen. Wie gewohnt unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. Ich wiederhole nochmal 00800 44644464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Sendung jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, zur Frage: Weiter so mit Niedrigzinsen macht die EZB die Deutschen arm.
Hat man in Babenhausen die EZB-Politik versucht seit Jahren durch eine Förderung von Inflation, wie zum Beispiel durch den Ankauf von Staatsanleihen oder durch den Gedanken an Helikoptergeld, die Wahrheit einer schleichenden Deflation zu kaschieren?
Schmidt-Berlin, es war über Jahrhunderte üblich, dass man für Geld Zinsen bekam, dass man jemanden in die Hand gab, der damit arbeitete. Heute geben wir der Bank Geld in die Hand, auch wenn es wenig ist, aber wir bekommen keine Zinsen dafür. Wir werden ärmer durch die Zinspolitik.
Rüdiger aus Heidelberg. Die niedrigen Zinsen sind die Folge der Abschaffung der D-Mark. Damit hat man uns kräftig hereingeritten.
Oder Liebenau aus München. Ich bin der Ansicht, dass diese Politik nur den wenigen nützt, die ständig über ihre Verhältnisse leben. Die in Staaten, die mit Schulden leben, die können ihren Haushalt nicht ausgleichen und wollen deswegen Nullzins. Nullzins nutzt wenigen und schadet vielen, schadet allen Menschen, die Zukunftsvorsorge betreiben wollen, die für ihr Alter Geld sparen und davon im Ruhestand leben wollen. Diese Nullzinspolitik ist unverantwortlich und sollte aufhören.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Was die EZB macht, ist gleich einer Enteignung der Spareinlagen der deutschen Bevölkerung, beziehungsweise auch in den anderen europäischen Ländern.
Ja, Sie hören es, sehr viele kritische Stimmen zu dieser Niedrigzinspolitik. Wenn wir das jetzt einordnen, dann weiß ich von Oswald Metzger, dem Publizisten, dass er diese Niedrigzinspolitik für Betrug an den Sparern hält. Von Reint Gropp, dem Wirtschaftswissenschaftler in unserer Runde, dass er dieser Politik der EZB durchaus viel Positives abgewinnen kann. Hermann Josef Tenhagen, wie ist das mit Ihnen? Sie haben als Chefredakteur von Finanztipp ja täglich mit diesen Anfragen zu tun. Können Sie den Ärger der Sparer nachvollziehen?
Ich kann den Ärger der Sparer sehr gut nachvollziehen. Wenn man zu seiner Sparkasse geht und die sagt, auf dem Tagesgeldkonto gibt es 0,01% oder bei der Volksbank oder die Lebensversicherung verzinst sich nicht mehr so, wie man das gedacht hat, dann ist das ärgerlich, dann ist das auch eigentlich nicht vertretbar. Aber man kann natürlich selber was dran machen. Also man kann auch heute noch für ein Tagesgeldkonto in Deutschland 0,5% bekommen und man kann für ein Festgeld für 2 oder 3 Jahre 1,2 und 1,3% bekommen. Wir machen bei Finanztipp ja jede Woche Statistiken dazu.
Also ganz sichere Anlagen.
Ganz sichere Anlagen. Man muss da nicht nach Bulgarien oder ins Baltikum, sondern es sind französische oder holländische Großbanken auf dem deutschen Markt, die das anbieten. Und das ist 50 mal so viel Zins, wie die Sparkasse und die Volksbank zahlt. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt in Deutschland tatsächlich ein Problem. Und da müssen wir uns selber an die Nase fassen. 2200 Milliarden Euro liegen in Deutschland auf tagesfälligen Konten, auf Konten, wo ich jeden Tag ran kann. Das ist nicht investiertes Geld, das liegt einfach irgendwo rum, also im klassischen Sinne. Und wenn man eine Rendite haben will, muss man sein Geld schon auch irgendwo hintragen und sagen, da soll was mit dem Geld passieren und es soll nicht nur auf dem Sparkonto liegen.
Den Ärger über diese Niedrigzinsen, über die Zinspolitik der EZB, den haben wir von unseren Hörern ja unisono fast gehört, da jetzt zu Beginn der Sendung. Rein Grob, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Wieso halten Sie die Politik der EZB trotzdem für grundsätzlich richtig?
Naja, es gibt eben Probleme, mit denen sich die EZB auseinandersetzen muss. Und eines der Probleme ist, dass global die Zinsen eben sehr niedrig sind, nicht nur in Deutschland und nicht nur beim Euro, sondern auch in den USA. Das hat strukturelle Gründe und gefährlich wird es eben dann, wenn wir in eine deflationäre Situation kommen. Das heißt also wirklich fallende Preise. Und um das zu verhindern, tut die EZB im Moment sehr viel. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob das Risiko der Deflation wirklich so groß ist, wie die EZB das sieht. Aber das ist im Moment das Ziel. Sie versucht eben zu verhindern, dass Preise tatsächlich fallen mit sehr negativen Konsequenzen für die Wirtschaft.
Oswald Betzger, Sie waren ja jahrelang auch als Finanzpolitiker aktiv. Wenn man jetzt so auf dieses Gesamtbild schaut und jetzt nicht nur auf den täglichen Ärger da der Sparer, können Sie da der EZB-Politik überhaupt nichts Positives abgewinnen?
Also als Krisenintervention zu Beginn nach der Finanzkrise war der Kurs praktisch des Quantitative Easing, des billigen Geldes, sinnvoll. Aber wir haben jetzt, das darf man nicht vergessen, gerade jetzt in diesen Tagen, wenn in Deutschland quasi womöglich eine technische Rezession, wenn nicht sogar eine echte Rezession droht, haben wir doch jetzt 10 Jahre Hochkonjunktur gehabt. Und in solchen Zeiten praktisch aus dieser Politik, der Krisenpolitik nicht auszusteigen, ist ein Fehler. Dann der zweite Punkt, vielleicht auch schon eine Replik auf den Professor Grott. Wir haben die Situation 2016, erinnere ich mich, als Mario Draghi vor dem Europaausschuss des Bundestags auftrat und abends in der Tagesschau. Ihm wurde vorgehalten, wie jetzt auch von den Hörern in dieser Sendung, sie entsparen uns, indem sie quasi die Kaufkraft von unseren Bankeinlagen mindern. Und dann sagte er, ja, dann sollen die Leute doch die günstigen Zinsen nutzen und Immobilien kaufen. Und das finde ich jetzt sozusagen den Aberwitz, wenn Sie sich anschauen. Da redet man auf der einen Seite zur Krisenintervention von Deflation. Auf der anderen Seite haben wir seit Jahren bei den Baupreisen Inflationsraten von etwa 7,4%, die ausgewiesenen. Und wir haben massivste Steigerungen der Immobilienpreise. Also was die Leute vermeintlich mit dem billigen Zins sparen, zahlen sie zunächst beim Kauf von Eigentumswohnungen oder von Neubauten drauf, weil die Preise durch die Decke gehen. Inzwischen spricht selbst die EZB von einer Blase an Immobilienmärkten bei uns in Deutschland. Da merkt man doch die gesamte Widersprüchlichkeit. Aus meiner Sicht ist das Hauptproblem, dass die Europäische Zentralbank den Euro retten musste, weil ansonsten Spanien und Italien vor Jahren von der Fahne gegangen wären, 2012, als Draghi dieses berühmte Wort sprach in London, die EZB wird alles tun, whatever it takes, um den Euro zu erhalten. Und das ist der Hintergrund. Man wollte das verhindern und hat auf diese Art und Weise der Politik Zeit gekauft. Und die Politik reagiert in keinem europäischen Land, auch nicht in Deutschland, mit Strukturreformen, sondern wir verstecken uns im Prinzip als politische Klasse hinter der Europäischen Zentralbank. Und das finde ich fatal.
Wir haben auch schon, Herr Grob, Sie wollen gleich antworten, nehme ich an. Ja?
Kann ich vielleicht darauf ein bisschen antworten?
Also, ja, gerne.
Natürlich ist es das Ziel der EZB, den Euro zu erhalten. Ich glaube, das kann man ihr jetzt auch nicht vorwerfen.
Das gehört auch zum Mandat eigentlich.
Genau. Also jetzt ist die Frage, waren die Kosten, den Euro zu erhalten, zu hoch, insbesondere für Deutschland? Und das ist natürlich eine sehr schwierige Frage zu beantworten, einfach deshalb, weil wir natürlich jetzt nicht wissen, wie es gelaufen wäre, wenn wir den Euro jetzt nicht mehr hätten, also wenn der Euro gescheitert wäre. Aber ich glaube, es ist sicher so, dass Deutschland immens von dem Euro profitiert, gerade die Exportwirtschaft. Wenn Sie sich vorstellen, die D-Mark würde wieder eingeführt, die würde natürlich dramatisch aufwerten gegenüber den anderen wichtigen Währungen, auch den anderen Währungen innerhalb Europas, was die wichtigsten Handelspartner sind. Das heißt, dieses exportgetriebene, sehr gute Wirtschaftswachstum in Deutschland, das wäre, hätte sicherlich nicht stattgefunden. Und insofern können Sie auch sagen, dass ja, die Sparer, einige Sparer haben etwas verloren, wobei ich da auch immer sagen muss, dass wenn man sich ausgewogen investiert, wenn man ausgewogen in Immobilien, in Aktien und in liquide Spareinlagen investiert, dass man dann tatsächlich nicht wirklich etwas verloren hat, relativ aber zu anderen Zeiten, weil die Erträge aus Aktien und aus Immobilien eben höher waren als zuvor.
Wir haben doch selbst einen selbst die Aktienmärkte leben ja praktisch inzwischen von der Notenbankpolitik. Wenn Sie sehen, wie die Finanzmärkte wie Junkies an der Nadel an den Liquiditätsspritzen der Notenbanken, auch der Fed und der japanischen Notenbank hängen. Das ist doch absurd.
Wir müssen an einer Stelle noch mal ein bisschen rein. Weil hier wird immer so getan, also hier die Italiener, die Spanier, die Deutschen. So funktioniert das Ganze ja nicht. Es gibt in Deutschland Menschen, die von dieser Politik profitieren. Es gibt einen, oder der profitiert besonders, dass der Finanzminister, richtig, wenn die Bundesbank vorrechnet, dass der in den letzten 10 Jahren 370 Milliarden Euro bis Ende 2018 gespart hat. Ist das für eine vierköpfige Familie 20.000 Euro, die er gespart hat, die entweder er mehr an Steuern hätte einnehmen müssen oder weniger an Staatsausgaben hätte ausgeben dürfen. Das ist so der Teil von den Leuten, die nicht 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto haben. Mhm. Dann bei den Leuten, die Immobilien gekauft haben mit preiswerten Zinsen, die gibt es ja jetzt schon einige Jahre, da haben Leute wirklich haben Leute wirklich profitiert, die da Geld in die Hand genommen haben und so eine Immobilie gekauft haben. Ich würde natürlich auch Mitte 2019 nicht in der Berliner oder Münchner Innenstadt eine Immobilie kaufen, aber das konnte man ja auch schon 2013 tun und das haben auch viele Leute gemacht. Und wenn man jetzt hinschaut, wo die Spekulation gerade in den deutschen Großstädten hinkommt, dann kommt die ja nicht nur oder nicht vor allen Dingen daher, dass jetzt deutsche Anleger oder Anleger aus Deutschland jetzt noch eine Wohnung kaufen, sondern da kommt natürlich auch Druck von draußen rein. Also das muss man sagen. Und das Dritte ist, natürlich steht es einem jederzeit frei, ein besseres Tagesgeld und ein besseres Festgeldkonto zu nehmen. Und man kann auch einen Indexfonds kaufen, wo man sich nicht beschäftigen muss und wo man in den letzten 40 Jahren, wir haben das 1975 angeguckt, Sie können jeden 15-Jahres-Zeitraum nehmen. Jeden. Haben Sie immer über 15 Jahre positiv ausgesehen, also einen Gewinn gehabt. Und im Schnitt gab es 8%. Und das ist eine Menge Geld. Man darf nur nicht über 15 Tage oder 15 Wochen am Aktienmarkt unterwegs
Herr Kropp,
sein.
Herr Metzger, bevor Sie antworten, wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Rüdiger Fehoff ruft uns aus Erfurt an. Hallo, Herr Fehoff.
Ja, guten Tag.
Ja, und das habe ich jetzt aus unserer Regie gehört. Sie sind vom Fach.
Ja, ich war Direktor der Landesbank in Mainz und war Ressortleiter fürs Immobiliengeschäft in meiner letzten Position.
Ah ja, und wie stehen Sie, weswegen haben Sie uns angerufen, was wollen Sie jetzt damit einbringen? Wie stehen Sie zu dieser Niedrigzinspolitik?
Ich bekomme auch keine Zinsen mehr für meine Einlagen bei meiner Bank. Und ich sehe natürlich, dass die kleinen Sparer, die kleinen Leute in Europa die große Umverteilung bezahlen. Die Deutsche Bank hat Ende Juli ausgerechnet, dass das 160 Milliarden Euro pro Jahr in Europa sind, die von unten nach oben umverteilt werden. Die Vermögensmillionäre verdienen natürlich. Das heißt, die Wohlhabenden werden wohlhabender und die einfachen Leute werden ärmer. Und die Politik hat die EZB erobert. Das wird sich auch strukturell wahrscheinlich nicht mehr ändern, denn die Südländer, die mit den hohen Schulden, haben ja in der Europäischen Zentralbank im Rat die Stimmenmehrheit. Jedes Land hat eine Stimme, egal wie groß und klein. Die größten Länder, also Deutschland, Frankreich, Italien, haben etwa 70% der Anteile, aber die Stimmenmehrheit nicht bei den kleinen Ländern. Und die haben ein Eigeninteresse, weiter Schulden machen zu können, möglichst zum Nulltarif.
Aber naja, also
Herr Fehoff, ich sag mal danke für Ihren Anruf. Ich habe mal zwei Punkte notiert. Sie sagen zum einen, ich frage Sie noch mal schnell. Sie sagen zum einen, die kleinen Leute zahlen drauf. Und das heißt so eine Umverteilung. Jetzt sind da die kleinen Leute. Meinen Sie da den Mittelstand? Weil denen es finanziell ganz schlecht geht, die haben ja auch nicht unbedingt die Spargelder. Also die gehören ja nicht unbedingt zu den Verlierern.
Die leiden ja am meisten unter dieser Niedrigzinspolitik. Die Sparkassen kaufen verzweifelt Wohnungen, um noch ein bisschen Rendite zu erreichen für ihre Spareinlagen. Und diese gigantische Strukturveränderung auch im deutschen Kreditwesen, das wird große Auswirkungen haben. Und die Sparer sind ja die normalen Leute. Das heißt, vermögende Leute, die 200.000 Euro im Jahr verdienen, sind ja nicht die Betroffenen dieser Niedrigzinspolitik. Die können ausweichen in entsprechende Anlagen. Aber das kann doch nicht der kleine Sparer, der überwiegend bei der Sparkasse seine Reserven angelegt hat.
Mhm. Vielleicht darf ich dazu ein bisschen was sagen, also zu dieser Umverteilungsfrage. Ja. Die ist ja sehr interessant. Also man kann sich darüber streiten, ob insgesamt die Wirtschaft profitiert oder gelitten hat unter der Niedrigzinspolitik. Aber hier ist ja der Punkt, dass es eine Umverteilung gibt, also von arm zu reich. Und wenn man sich das genauer ansieht, glaube ich, kann man das so jetzt nicht stehen lassen. Also wie Sie schon sehr richtig gesagt haben, es ist nicht so, dass die Ärmeren sehr viel sparen. Die sparen sowieso nicht sehr viel. Zweitens ist es so, dass real gesehen, also wenn man die Inflationsrate abrechnet, und das muss man ja, also wenn man 1% Zinsen bekommt auf ein Konto, aber die Inflationsrate ist 2%, dann ist der tatsächliche Ertrag, der in Kaufkraft gemessen, natürlich immer noch negativ. Und historisch gesehen war das leider oft so. Also ist jetzt nicht neu, dass durch die niedrigen Zinsen auf Spareinlagen, die immer niedrig waren, auch als die Zinsen höher waren, dass da der reale Ertrag besonders hoch gewesen wäre. Der war oft negativ. Wir haben das mal ein bisschen genauer ausgerechnet und es ist tatsächlich so, dass Leute, die nur in Spareinlagen investiert haben, vielleicht ein paar hundert Euro im Durchschnitt verloren haben über den, sagen wir mal, 2010 bis heute. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass es natürlich die wirtschaftliche Entwicklung sehr positiv war. Und jetzt kann man sich schon fragen, wenn die EZB diese Niedrigzinspolitik und die Ankaufprogramme nicht gemacht hätte, wie die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und auch in Deutschland gewesen wäre.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist auch in der Schweiz sehr positiv und der Schweizer Franken hat immer aufgewertet. Und früher hat Deutschland...
In der Schweiz sind die Zinsen aber auch negativ. Das wissen Sie doch, dass in der Schweiz die Zinsen genauso negativ sind wie in der Euro.
Aber die Währung hat aufgewertet. Das heißt, der Schweizer, der in Deutschland Urlaub macht, dem geht's richtig gut. Die Kaufkraft ist doch gestiegen, während die Kaufkraft der Deutschen im Euro gefallen ist.
Also ich will jetzt in der Argumentation eingreifen. Ich sehe das in der Tendenz auch so, was wir unterschlagen, Herr Grupp. Das ist doch Folgendes. Die D-Mark hatte eine starke Kaufkraft und ich muss jetzt einschieben, ich bin nicht für die Abschaffung des Euro, aber der Euro hat in den letzten Jahren um 5% abgewertet. Der chinesische Renminbi hat um 20% aufgewertet, der US-Dollar um 17% aufgewertet. Aus dem Grund ist die Exportwirtschaft, hat in den letzten Jahren natürlich profitiert von der sozusagen von der Euro-Schwäche und damit den günstigeren Verkaufspreisen. Aber gleichzeitig leidet die deutsche Volkswirtschaft gnadenlos. Wir haben unterdurchschnittliche Produktivitätssteigerungen, wir haben unterdurchschnittliches Investitionsniveau, weil uns die Produktivitätspeitsche einer starken Währung fehlt.
Und das, Herr Metzger, wir reden nach den Nachrichten gleich noch weiter. Herr Fehoff ist aber noch dran. Herr Fehoff, ich wollte Sie eines noch schnell fragen, bevor wir zu den Nachrichten übergehen. Was wäre Ihr Verlangen jetzt? Was schlagen Sie vor? Was sollte passieren? Die EZB ist ja unabhängig.
Ich hoffe immer noch auf das deutsche Verfassungsgericht. Da steht ja noch ein Urteil aus. Und ich hoffe, dass das deutsche Verfassungsgericht der EZB Grenzen setzt.
Mhm. Was würde das bedeuten?
Das würde bedeuten, dass die EZB in ihrer Politik kontrolliert würde. Nur wer soll sie kontrollieren? Das ist natürlich das Problem. Mhm. Die EZB verfolgt die Interessen der Finanzminister zurzeit und vor allen Dingen der Finanzminister mit den hohen Schulden. Und die Politik hat die EZB voll im Griff. Ob das Bundesverfassungsgericht das ändern kann, das entzieht sich auch meiner Kenntnis.
Ist aber vielleicht eine interessante Frage, die wir nach den Nachrichten noch aufgreifen können, wenn wir vielleicht auch darüber reden, wie weit die Politik überhaupt eingreifen kann oder sollte. Und Stichwort Südländer, ob die so bevorzugt werden und ob wir da das Opfer sind. Herr Feehoff, das bringen wir auch nachher noch ein, verspreche ich. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, dass Sie das mit eingebracht haben und wollen auch gleich wieder einen Hörer zu Wort kommen lassen. George Michaud, wenn ich das richtig ausspreche, hat uns angerufen, hier aus Berlin. Guten Tag, Herr Michaud.
Ja, Sie haben das perfekt ausgesprochen. Ja,
dann bin ich froh.
Ganz liebe Grüße an die Runde.
Das ist nett. Und was ist Ihr Anliegen? Was bewegt Sie bei diesem Thema?
Ach, ich bin da sehr emotional. Bei einer ist es eine Hassliebe zwischen Wirtschaft und mir. Es geht darum, dass die Fragen irgendwie falsch gestellt werden, weil wir in einem System leben. Und wenn ich immer auf dem gleichen Spielbrett bin, dann kann ich kein anderes Spiel erwarten.
Was meinen Sie jetzt konkret damit? Also welche Fragen wollen Sie beantwortet haben?
Also wir reden hier von Zinsen. Ne? Also es ist klar, der normalsterbliche Mensch denkt, wenn er auf die Bank geht und seine Einlagen tätigt, dass zum Beispiel meine 1.000 Euro, die ich dort hinterlege, dass die weiter verliehen werden. Das stimmt ja schon mal gar nicht. Die Geschäftsbanken, und es dringt langsam so ans öffentliche Bewusstsein, aber noch leider zu wenig, die schaffen ja Geld. Die haben das Recht dazu, irgendwas in den Computer zu hacken und dann ist Geld da. Also mein Geld wird ja gar nicht verliehen. Ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, ich bin zweifacher Kaufmann, sowohl Industriekaufmann als auch Kaufmann im Gesundheitswesen. Die Bilanz kenne ich sehr gut. Links ist das, was ich mache, was ich habe angeblich, und rechts steht in der passiver Seite, woher habe ich es. Eine Bank darf mit 2-3% Eigenkapital durch die Gegend dümpeln. Würde ich mit so einer Bilanz zu einer Bank gehen und um Kredit bitten, würde mich, kann ich rausschmeißen.
Richtig. Ja. Also vielleicht
ist
dazu
ist das Problem? Ja, gerne.
Also, ich meine, erstens ist es natürlich so, dass wir die Eigenkapitalanforderungen der Banken in den letzten Jahren deutlich erhöht haben. Es waren mal tatsächlich 4%. Inzwischen ist es aber das Doppelte.
Selbsterklärung.
Inzwischen ist es aber das Doppelte und tatsächlich halten Banken deutlich mehr Eigenkapital als die 8%, die sie müssen. Aber es ist natürlich schon so, dass eine Bank, wenn sie da Geld anlegen, also auf ihr Sparkonto Geld einzahlen, dass die Bank irgendetwas mit diesem Geld machen muss, um eben wenigstens einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, als sie ihnen zahlt. Selbst die 1% oder das halbe Prozent, was sie im Moment bekommen, muss die Bank natürlich irgendwie erwirtschaften. Und das tut sie, indem sie generell Kredite vergibt, unter anderem an Unternehmen oder Hypotheken und so weiter. Das so funktioniert jedenfalls ganz vereinfacht gesagt eine Bank. Und da spielt es jetzt keine Rolle, dass die Bank auch Giralgeld kreieren kann oder nicht. Also es ist immer noch so, dass die Bank schon einen Ertrag erwirtschaften muss.
Das wird ein bisschen unterschätzt. Und ich finde, dass dem Normalbürger zu wenig Wirtschaftskompetenz mitgegeben wird. Ich habe gerade im Deutschlandfunk neulich, zwei, drei Tage her, wirklich ein interessantes das nannte sich Zwischenzeit mit dem Wirtschaftsfachmann, ja. Und ich liebe sowas, weil das wird zu wenig publiziert den Menschen gegenüber.
Da bin ich ja vollkommen Ihrer Meinung. Aber es ist jetzt schon so, dass die Frage, die sich eigentlich stellt, warum die Zinsen so niedrig sind, und die sind ja historisch niedrig, das stimmt ja, das hat ja Herr Metzger auch gesagt, und das ist so. Und die Frage ist, ob das irgendwas mit dem Euro zu tun hat oder nicht. Und ich glaube, dass die meisten meiner Kollegen und auch ich sagen würde, dass das am Ende nicht wirklich irgendwas mit dem Euro zu tun hat, sondern mit globalen Veränderungen im Sparverhalten und im Investitionsverhalten der Unternehmen. Es ist einfach so, dass inzwischen mehr Investitionen getätigt werden in relativ kapitalunintensiven Sektoren. Also Sie müssen keine Riesenmaschine bauen, um ein IT-Unternehmen aufzumachen. Und deswegen ist die Nachfrage einfach nach Kapital geringer bei gleichbleibender Ersparnis und das führt eben zu sehr niedrigen oder sogar negativen Zinsen. Das hat am Ende nur sehr am Rande mit der Politik der Zentralbanken zu tun, die damit aber eben umgehen müssen irgendwie und versuchen müssen zu verhindern, dass Preise tatsächlich fallen. Mhm. Und das ist am Ende der große Trend und dem kann sich eben die EZB, auch die FED oder die Schweizer Nationalbank nicht verwehren.
Mhm. Herr Michaud, ich danke Ihnen, dass Sie da auf die Rolle der Banken mal hingewiesen haben. Der Herr Tenhagen wollte sich noch dazu äußern.
Ne? Ich sitze die ganze Zeit da und naja, im Augenblick ist es tatsächlich doch so, dass die Sparer Geld einlegen bei den Banken und dieses eben von den Banken nicht weiterverliehen wird. Das ist ein zentrales Problem. Also die Volksbanken, der Herr Fröhlich, was der Cheflobbyist der Volksbanken ist, hat vor anderthalb Jahren mal gesagt, oder zwei Jahren, dass sie jeden Abend 100 Milliarden Euro zur Europäischen Zentralbank tragen und dafür die Strafzinsen, die sie dort bezahlen müssen, 0,4% in Kauf nehmen. Das heißt, die Volksbanken in Deutschland haben keine Idee, was sie mit diesen 100 Milliarden anders machen könnten, als sie bei der EZB abzugeben und dafür auch noch Strafe zu zahlen. Das ist eigentlich ein ziemlicher... Also ich finde, dafür braucht man doch keine Banker. Und wenn dann nicht die Gehaltsstrukturen sehe, die in diesen Banken, auch bei Volksbanken und Sparkassen zum Teil in den Spitzen üblich sind, dann frage ich mich dann schon, ob man da nicht andere Wege dafür finden muss. Und ich finde es auch besonders interessant, dass ich, wenn ich jetzt in Deutschland Geld vernünftig anlegen will, dass ich dann bei holländischen Großbanken oder bei französischen lande und eben nicht bei deutschen. Bei der Deutschen Bank haben wir noch ein Sonderproblem. Da haben sich die Manager mit 35 Milliarden Boni in den letzten 20 Jahren beglückt und die Aktionäre haben 5 Milliarden Dividende gekriegt.
Also ich kann das jetzt nur unterstützen, insofern, als dass ich auch sagen würde, dass natürlich sind solche Niedrigzinssituationen für Banken schwierig, aber ich glaube, man kann trotzdem Geld verdienen, wenn man interessante Produkte an seine Kunden anbietet. Und das haben die deutschen Banken nicht geschafft. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem der EZB, sondern tatsächlich ein Problem des deutschen Bankensystems, wo auch der Wettbewerb sehr ruinös ist, muss man sagen, durch den Sparkassensektor und durch die Volksbanken. Aber generell sind da andere Banken tatsächlich auch in Europa sehr viel erfolgreicher. Und die deutschen Banken sollten sich schon fragen, warum das so ist.
Unterschiede also, in Europa, Herr Metzger, also Sie wollten noch was dazu sagen?
Ja, ich will da intervenieren, weil an diesem Punkt, weil so was der Hörer jetzt gesagt hat und in den Repliken von Tenhagen und Kropp, fällt mir Folgendes auf. Eigentlich ist es doch Ziel der EZB mit dem günstigen Geld, auch der japanischen Zentralbank seit Jahrzehnten inzwischen, der FED, praktisch Investitionen anzuregen, indem man das Geld für die Firmen billiger macht. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Bei der EZB ganz offenkundig, was in Japan und in den USA nicht der Fall ist, die Liquidität, die man auf der einen Seite gibt, durch Anleihenkäufe, durch Niedrigzinsen, wird quasi dann über Nacht wieder bei der EZB geparkt und man zieht mit Strafzinsen dann die Passivmarge der Banken nach unten. Die Banken bedienen sich dann auf der anderen Seite, indem sie Gebühren erhöhen, weil sie irgendwo sozusagen ihr Geld verdienen. Und jetzt, wie wollen Sie beide, also die Frage geht praktisch an Tenhagen und an Krupp, worauf führen Sie bitte zurück? Ist es ernsthaft Ihre Antwort, dass Sie sagen, die Banken sind zu blöd, Kapital unter die Leute zu bringen? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir in der Tat in Deutschland keine produktivitätssteigernden oder wenig produktivitätssteigernde Investitionen in der Firmenwelt erleben. Dass wir erleben wie in Deutschland, weil wir ja noch andere Baustellen haben, zum Beispiel mit den höchsten Energiepreisen der Welt, dass Teile der Industrie inzwischen längst irgendwo anders investieren und nicht mehr bei uns, dass wir praktisch in eine Phase geraten der Deindustrialisierung, die nicht nur daran liegt, dass digitale Geschäftsmodelle, von denen Herr Grob gerade zu Recht gesprochen hat, das will ich konzidieren, digitale Geschäftsmodelle, die die Amerikaner und die Chinesen praktizieren, brauchen viel weniger Kapital wie Maschinen, Produktionsstätten. Aber findet da wirklich langfristig Wertschöpfung statt? Oder glauben Sie nicht, dass die Geschäftsmodelle der IT-Giganten, Google, Amazon und wie sie alle heißen, dass die viel stärker Facebook, die sozialen Netzwerke, die leben doch nur noch sozusagen von Marketing, von Werbeeinnahmen. Das ist doch nicht in dem Sinn, wie ich Volkswirtschaft verstehe. Wertschöpfung.
Die Frage nach den Banken, Herr Kropp und Herr Tenhagen, Sie waren direkt angesprochen. Vielleicht ganz kurz, also, dass wir das vielleicht noch kurz abhaken können. Aber,
also ich mache ja seit 20 Jahren nichts anderes als vergleichen, was Banken ihren Kunden anbieten. Mhm. Und da stelle ich fest, dass es Banken in Deutschland gibt, die 0,01% fürs Tagesgeld anbieten und es gibt welche, die 0,5% anbieten zur gleichen Zeit. Ich schicke die Kunden immer dahin, wo sie 0,5% bekommen. Haben man kann das recht? Aber auch beim produktiveren Teil noch machen und mal bei den Aktien gucken. Also wenn man einen Aktienindexfonds Fonds heute kauft, einen weltweiten, dann hat der Kosten von 0,2-0,3% im Jahr und hat in den vergangenen 15 Jahren 2% und im Schnitt der aller 15-Jahr-Bereiche der letzten 40 Jahre 8% erwirtschaftet. So, wenn ich zu einer Sparkasse oder einer Volksbank gehe, dann bekomme ich da keinen Indexfonds, sondern bekomme einen gemanagten Fonds. Mhm. Der kostet nicht 0,2%, der kostet 2%. Und ich habe das mal ausgerechnet. Wenn man mit 30.000 Euro anfängt und man macht das mit den 0,2 oder 0,3% und hat tatsächlich die durchschnittliche Rendite, diese 7%, die es da gab, dann kommt man bei knapp 80.000 Euro am Ende raus nach 15 Jahren. Und wenn man das mit den 2% macht, dann ist man bei gut 60.000 Euro. Genau. Und dann, also da ist erstmal dieser Unterschied, ne? 17.000 Euro ist schon eine ganze Menge Holz. Und das Zweite ist, das macht es natürlich unattraktiv für Leute, die sozusagen Aktien oder Aktienfonds bei ihrer Sparkasse oder Volksbank kaufen. Die haben doch den Leuten 2000, 2001 haben sie in diese ganzen Internetfirmen untergejubelt in irgendwelchen Spezialfonds. 2008, 2009 gab es wieder so eine Geschichte, dass man keine Beratung gemacht hat und die Erfahrung der Kunden mit ihren deutschen Banken, was die Anlage in Aktien oder Aktienfonds oder Indexfonds angeht, ist leider miserabel. Und das führt dann auch noch dazu, ich habe ja am Anfang geschimpft, dass da 2.000 Milliarden Euro auf tagesfälligen Konten liegen. Mhm. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Leute scheiß Erfahrungen gemacht haben, Entschuldigung, und das vielleicht von ihrem Nachbarn auch gehört haben. Und dass deswegen das, was sie eigentlich tun müssten, nämlich Geld in produktive Bereiche investieren und dann auch das Zutrauen haben zu können über 15 oder 20 Jahre, dass das funktioniert, dass sie das nicht tun.
Mhm. Aber einen Aspekt, den möchte ich hier einbringen, Herr Tenhagen, absolut einverstanden. Allerdings, es ist kein deutsches Phänomen. Denken Sie an die Auslöser der Finanzkrise. Das waren die gestrickten Finanzprodukte, die Amerikaner auf den Markt geschmissen haben, wo die Deutschen und andere auf der Welt eingestiegen sind.
Vielleicht ist das ein Bankerproblem, das könnte schon sein.
In den USA ist praktisch eine Verarmung einer starken Mittelschicht ist Folge, weil die viel stärker auf Aktien basiert ihre Altersversorgung hatten. Das ist auch ein Thema.
Jetzt ist ja grundsätzlich, glaube ich, aber ist es
schon richtig. Vielleicht kurz.
Ja. Herr Tenhang, ich meine, Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich meine, ein fundamentales Problem in Deutschland in der Anlage von Geld der Haushalte der Menschen ist eben, dass sie Angst haben vor Aktien. Und das ist eigentlich unverständlich, weil wenn man in einen Indexfonds, wie Sie sagen, also einen breit gestreuten, nicht gemanagten Indexfonds von Aktien investiert, der am Ende die deutsche Wirtschaft abbildet, die deutschen Unternehmen, dann zeigt man eigentlich nur, dass man Vertrauen hat darin, dass deutsche Unternehmen auch in Zukunft Gewinne erwirtschaften werden und erfolgreich sein werden am Markt. Und da ist es für mich sehr schwer verständlich, warum viele das ablehnen und nicht tun. Und das geht eben auch, wenn man nicht viel Geld zum Anlegen hat. Das geht eben auch, wenn man nur 100 Euro hat im Monat, da kann man auch in einen Indexfonds investieren. Die Gebühren sind, wie gesagt, wie Sie sehr richtig sagen, bei Indexfonds extrem niedrig. Und das ist natürlich zum Teil auch einfach eine Frage der Information. Die Leute wissen nicht genug darüber. Und es gibt eben diese unbegründete Angst. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt machen.
Nicht zu viel, weil wir haben Hörer in der Leitung. Vielleicht ziehen wir das auch noch vor, Herr Kropp. Sie kommen noch ausführlich zu Wort, glaube ich.
Ich wollte ganz kurz was zur Produktivität sagen, weil ganz kurz irgendwie mehrfach Produktivität erwähnt wurde und dass Produktivitätswachstum niedrig ist in Deutschland, was natürlich richtig ist. Es ist eigentlich auch niedrig in allen anderen Industrieländern im Moment. Es ist auch ein globales Phänomen. Hat wahrscheinlich nichts mit der EZB-Geldpolitik, sondern eher mit anderen Faktoren zu tun, die wir zugegebenermaßen nicht besonders gut verstehen. Aber jetzt zu sagen, die EZB-Geldpolitik hätte dazu geführt, dass die Produktivität in Deutschland niedriger wäre, ich glaube, das ist schon sehr weit hergeholt.
Und da machen wir jetzt einen Punkt. Herr Meske, machen wir da mal einen Punkt und lassen Herrn Geltner zu Wort kommen. Jawohl. Theo Geltner, auch aus Berlin. Heute kommen die Anrufe aus Berlin hauptsächlich. Hallo, Herr Geltner.
Ja, guten Tag.
Grüße Sie.
Mein Punkt geht zuerst auf den Titel der Sendung, ob die EZB die Deutschen arm macht. Und das ist, da habe ich ein Grundproblem oder sehe ein Grundproblem in der gesamten Diskussion, die in Deutschland geführt wird, dass die EZB kein Mandat für Deutschland hat, sondern für die Eurozone.
Genau, aber wir wollten wissen, so wird es ja diskutiert. Also wir hören ja immer wieder das Argument, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, die Südländer, Italien, Spanien, Schuldenländer, wenn wir es immer so nennen wollen, würden bevorzugt, wir Sparernationen benachteiligt. Deswegen, und wir schauen eher ein bisschen auf Deutschland. Aber bitte, machen Sie weiter.
Ja, aber die Sache ist, dass es gibt kein verbrieftes Recht auf Zinsen, die irgendwo festgeschrieben sind. Und die Europäische Zentralbank ist hier eher ein reagierender Akteur als ein und in einem weltweiten Umfeld, wo die Zinsen weltweit sehr runtergehen. Und da die Eurozone nun mal im Süden Europas starke Probleme hat, muss die Europäische Zentralbank darauf hören. Einer der Sprecher hat vorher gemeint, dass die letzten Jahre während den Boomjahren verpasst wurde, aus der Niedrigzinspolitik auszusteigen. Aber so einfach ist es nicht, da wenn Draghi oder die Europäische Zentralbank das gemacht hätten, wären eben auch Folgen oder wären eben gerade in den Südländern wieder eine neue Schuldenkrise passiert und da eben der Auftrag für die gesamte Europäische Union besteht oder Eurozone und nicht nur für Deutschland, können hier deutsche Sparer müssen das Nachsehen haben. Das ist da gibt es eben kein historisches Recht drauf, auch wenn das in den 90er Jahren, 80er Jahren ganz anders war, wo sich die Deutschen darauf berufen. Aber gerade im aktuellen weltweiten Umfeld ist es eben nicht mehr gegeben. Und dadurch müssen die Deutschen damit,
Herr Geldner, danke für das Stichwort. Ich ergänze das noch um eine Mail, die uns Günther Hölter geschrieben hat. Der ist nämlich der Meinung, so schreibt er zumindest, man kann sich drehen und wenden, wie man will. Die Niedrigzinspolitik stellt de facto eine nicht statthafte Staatsfinanzierung von Ländern dar, die der Eigenverantwortung nicht gerecht werden. Also ich glaube, das geht so in Richtung südeuropäische Länder. Ist diese Sichtweise, ist dieser Vorwurf, Herr Tenhang, ist das berechtigt irgendwo? Das ist ja ein Problem. Also, diese Meinung herrscht vor.
Die Europäische Zentralbank ist für Europa zuständig und nicht für Deutschland. Das ist erstmal wichtig zu sagen. Das Zweite ist, die Finanzminister, ich habe es eben schon gesagt, der deutsche Finanzminister oder die deutschen Finanzminister, auch die Länder und Gemeinden, haben mit 370 Milliarden Euro von den niedrigen Zinsen profitiert in den letzten 10 Jahren. In Italien sind es 260 Milliarden. Wir hätten vielleicht in der Bundesrepublik das Geld besser verknusen können, als die Italiener das konnten oder die Spanier. Aber im Prinzip ist das natürlich so, dass hier auch gespart worden ist durch diese niedrigen Zinsen bei staatlichen Haushalten. Das eigentliche Problem ist in der Tat, ganz am Anfang ist es schon mal gesagt worden, diese EZB-Politik ist ja eigentlich Zeit kaufen, damit Strukturveränderungen in diesen Ländern stattfinden. Und dann kann man sich jetzt bei jedem einzelnen dieser EU-Länder oder Euro-Länder fragen, haben denn diese Strukturveränderungen stattgefunden? Finden die denn wirklich statt? Das ist aber auch wieder kein Problem der EZB, wenn man so will, sondern eigentlich eher ein politisches Problem, wo man sich dann fragen muss, warum finden Strukturveränderungen statt oder finden sie nicht statt? Da würde ich gerne an die beiden Herren, weil ich bin immer beim Bezahlen und beim Gucken unterwegs. Die Frage habe ich eigentlich an die beiden anderen Herren. Die dürfen
da weiter. Das ist eine sehr spannende Frage. Fanden Strukturreformen in Südeuropa in den letzten 10 Jahren oder seit 2010, 2012 statt? Und die Antwort ist gemischt. Ich meine, Italien nicht, ganz sicher nicht. In Frankreich, Portugal, Spanien, in Griechenland fanden zum Teil sehr dramatische Strukturreformen statt. Wir sehen auch zum Teil in einigen dieser Länder die Effekte, gerade in Spanien sehen wir die Effekte, auch im Produktivitätswachstum übrigens. In Griechenland wurden extrem taffe Reformen durchgeführt. Man muss natürlich auch sagen, dass Strukturreformen den großen Nachteil haben, dass sie eben langfristig wirken. Denken Sie nur an in Deutschland, Hartz-IV-Reformen war sicherlich die wichtigste Strukturreform, die Deutschland überhaupt durchgeführt hat. Herr Schröder ist vorher noch abgetreten, ohne zu verstehen, dass die Vorteile erst noch kommen und dass die Arbeitslosigkeit, wie sie jetzt ist, viel niedriger geworden ist. Strukturreformen sind schwierig und es ist tatsächlich so, dass die südeuropäischen Länder zumindest zum Teil diese Zeit genutzt haben. Bloß werden wir eben die Vorteile, die Erträge von diesen Strukturreformen erst in den nächsten Jahren sehen.
Herr Metzger, wie sehen Sie das? Sie haben ja vorhin beklagt, dass die EZB da eine Politik mache, die genau zu diesen Negativentwicklungen führe. Welche Rolle kann denn die EZB da spielen? Das ist ja nicht primär eine politische Aufgabe, sie hat eine andere Aufgabe. Oder welche Rolle erwarten Sie da von der Politik? Also was stellen Sie sich vor?
Die EZB hat sich praktisch in eine politische Rolle manövrieren lassen, als Lender of Last Resort, heißt praktisch im Fachchinesisch oder im Fachenglisch, also als praktisch Unterstützer der letzten Linie. Und inzwischen hat sie selber praktisch gemerkt, dass sie in dieser Rolle eigentlich gefangen ist, weil Politik ist immer wahlorientiert und Strukturreformen, das muss man offen sagen, Strukturreformen heißen in der Regel Einschnitte in gewohnte Besitzstände, Veränderungen, mehr Wettbewerb. Und einer der kapitalen Webfehler dieser Abhängigkeit auch von den Notenbanken und von Banken und Staat ist ein ganz banaler. Alle praktisch Staatspapiere, alle Kredite, die Banken dem Staat geben müssen, nicht mit Eigenkapital unterlegt werden. Das finde ich fatal, weil das gibt dann eine Messallianz zwischen Politik und Bankenwelt. Würde man Eigenkapitalanforderungen auch für die Finanzierung des Staates von den Banken verlangen, würde das einen viel wirksameren Druck geben, dass man die Kostenseite, auch die Ausgabenseite der staatlichen Finanzen viel stärker im Blick hat. Und in Italien, schauen Sie sich doch konkret an, wie das wirkt. Die Banken werden von EZB-Liquidität sozusagen am Leben erhalten. Dass die italienischen Banken ganz viele Risiken in ihren Bilanzen haben, ist allgemein bekannt. Hunderte von Milliarden faule Kredite. Und die Banken pumpen sich mit Staatsanleihen voll auf der anderen Seite und finanzieren damit praktisch mit EZB-Geld, mit frischer Liquidität wieder die italienische Verschuldung. Ist doch absurd.
Herr Kropp, was würde denn passieren in Italien, wenn die EZB da eine andere Politik einschlägt beziehungsweise die Zinsen anheben würde?
Ja gut, ich meine, das wäre natürlich sehr, ja, Metzger hat vollkommen recht, ich meine, das wäre sehr schlecht für das italienische Bankensystem, es wäre sehr schlecht für den italienischen Staat. Wie würde das Bankensystem reagieren, wie würde der Staat reagieren, das wissen wir natürlich nicht. Würde der zusätzliche Druck dazu führen, dass sie endlich ihre notleidenden Kredite abbauen würden? Das ist überfällig, das sagt übrigens auch die EZB, dass das überfällig ist, das ist, sagt nicht nur Herr Metzger oder ich. Es passiert im Moment nicht. Passiert es im Moment nicht, weil der Druck nicht groß genug ist, oder passiert es im Moment nicht aus anderen Gründen? Das ist ein bisschen unklar. Ich glaube schon, dass die wirtschaftlichen Folgen, wenn jetzt die EZB, sagen wir, von Negativzinsen auf deutlich positive Zinsen sich bewegen würde, was ja einige in Deutschland möchten, und gleichzeitig die Anleihenkäufe einstellen würde. Also im Moment weitet sie ja nur nicht mehr aus. Also sie ersetzt ja doch noch Anleihen, die fällig werden.
Aber mit ab September Ankaufen. Steigt sie wieder ein, Herr Grob.
Und sie steigt eben wieder ein, weil die wirtschaftliche Lage sich verändert hat in der Welt. Wie Sie auch wissen, die Handelspolitik, insbesondere der USA, kann ein riesiges Problem darstellen. Und nochmal, wenn wir uns Sorgen machen darum, dass eine deflationäre Spirale, also der Fall, wo fallende Preise zu einer fallenden Nachfrage, zu weiter fallenden Preisen führen würde, wenn wir das als reale Gefahr sehen, dann muss die EZB agieren und muss versuchen, so eine Situation zu verhindern, weil sie wirtschaftlich tatsächlich eine Katastrophe wäre.
Herr Grob, nur kurzer Zwischenruf vielleicht auch, wenn Hörer das hören. Ich erlebe im Alltag nur, dass die Leute permanent sagen, ich verstehe die offiziell ausgewiesene Inflation, die niedrige nicht, wenn ich den Mietmarkt angucke, wenn ich Wohnungen kaufe, wenn ich Nahrungsmittel kaufe, da ist es zurzeit extrem spürbar. Mir bleibt sozusagen immer weniger Kaufkraft von meinem Geld. Und diese Erfahrung ist ja nicht falsch. Wir verlieren Kaufkraft permanent, trotz der im Augenblick ordentlichen Lohnsteigerungen, ist es so, dass die Leute das Gefühl haben, die Währung ist weniger wert, als es gewohnt war.
Aber das ist ein Gefühl. Und Sie wissen, Herr Metzger, dass das nicht stimmt. Ich meine, gleichzeitig fallen eben andere Preise, wie zum Beispiel für Computer oder für...
Die kauft aber nicht jeden Tag jemanden Computer.
Nein, natürlich kauft man die nicht jeden Tag, aber eben schon regelmäßig. Und deswegen sehen die Leute eben, die gefühlte Inflation ist höher als die tatsächliche. Aber das ändert ja nichts daran, dass die tatsächliche Inflation mehr oder minder genau gemessen wird mit dem Indikator, den wir benutzen.
Und ganz kurz noch, Herr Metzger, wenn Sie auf die Einflussmöglichkeiten der EZB hinschauen und Sie eine ganz andere Politik da erwarten, was könnte die EZB jetzt machen?
Also aus meiner Sicht, das will ich jetzt sozusagen ganz ungeschönt, also ich habe eine Grundposition, aber es gibt da überhaupt keinen idealen Weg zurück. Jetzt erinnern wir bitte an die Zeit in den USA vor 2,5 Jahren, als die Fed probiert hat, ganz vorsichtig auszuscheiden. In 3 oder 4 Zinsschritten von 0,25 Prozentpunkt sind die auf 2,25 Prozent gegangen. Jetzt steigen sie unter politischem Druck aus. Vor 1,5, 2 Jahren war die konjunkturelle Situation in Europa so, dass die EZB den Ausstieg hätte machen können. Und zwar auch in Trippelschritten. Anleihekaufprogramm runterfahren, dann aussteigen. Das wäre die richtige Zeit gewesen. Aber der politische Druck innerhalb der EZB, auch des EZB-Rats, ja, und da hat der Hörer vom Anfang recht gehabt, die haben die Mehrheit.
Wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung heute zum Thema weiter so mit Niedrigzinsen. Macht die EZB die Deutschen arm? Mit Professor Reint Grob, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, mit Oswald Metzger, Publizist und Hauptstadtkorrespondent von Tichys Einblick und mit Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp. Und gleich wieder auch mit einem Hörer, Gerd Christoffersen, hat uns angerufen aus Lübeck. Guten Morgen, Herr Christoffersen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Hallo.
Ja, ich möchte ein bisschen Wasser in den Wein schütten, was den das Loblied auf Aktien anbetrifft. Und zwar denke ich, wenn man Aktien kauft, dann spielt der Zeitpunkt eine große Rolle. Wir können uns alle an den Crash 2000 erinnern, an die Dotcom-Krise. Wir können uns erinnern an 2008, 2009. Und jetzt sind 15 Jahre natürlich nach so einer Krise, steigt der Markt wieder, das ist fast immer so. Und da ist es natürlich ganz günstig, wenn man zum richtigen Zeitpunkt gekauft hat. Nachträglich jetzt zu sagen, nachdem der Aktienmarkt doch sehr stark gestiegen ist, es wird auch die nächsten 15 Jahre gute Erträge geben, das ist höchst riskant. Jetzt den Sparer in oder den Menschen, der Gespartes anlegen will, in den Aktienmarkt den Aktienmarkt zu empfehlen, ist ein großes Risiko, das man ihm da zumutet. Bei Anlagen im Festgeld- oder Tagesgeldbereich, ich lese auch die Zeitschrift von Herrn Tenhagen, finde sie natürlich immer noch, ich finde sie immer sehr interessant, weil sie die Einzige ist, die da wenigstens einige Informationen liefert für den Anleger, der da nicht mehr 20 Jahre Zeit hat, eine Krise auszusitzen. Das muss man bei diesen Dingen bedenken. Und der Sparer oder derjenige, der Erträge erwirtschaften möchte auf sein Erspartes, der ist jetzt extrem gekniffen in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen europäischen Staaten.
Herr Christoffersen, danke für den Anruf. Ich gebe Ihre Frage und Ihre Bewertung da auch gleich mal an Herrn Tenhagen weiter und spitze es vielleicht mal so zu. Also es gibt Leute, die wollen jetzt gar keine riskanten Anlagen. Die wären zufrieden mit 2-3% für ihre Altersversorgung. Treibt die, ich spitze es mal so zu, treibt die EZB die Leute da auch in riskantere Anlagen?
Also erstmal muss ich sagen, ich arbeite nicht mehr bei Finanztest mit der Zeitschrift, sondern Finanztipp. Gibt's alles online und kostenlos. Aber abseits davon ist das natürlich so, dass diese Aktienmärkte rauf und runter gehen. Und deswegen habe ich ja eben gesagt, 15 Jahre. Also der schlimmste Zeitraum, den hat der Hörer der letzten 40, 50 Jahre, den hat der Hörer gerade beschrieben. 1999, 2000 Dotcom-Krise, 2008 dann die große Finanzkrise. Wenn man von 99 bis 2014 unterwegs war, dann hat man 1, bisschen was Prozent mit einem Indexfonds gemacht. Also keinen Verlust mehr. Aber 15 Jahre hat es den schon gebraucht. Wenn man es im Augenblick gemacht hätte in den letzten Jahren, dann wäre man bei 8% gewesen. Deswegen muss man den Leuten immer sagen, es ist eine langfristige Anlage. Wer nicht so lange Zeit hat, der muss halt einen Teil auch ein bisschen konservativer anlegen. Aber bei langfristigen Anlagen, und die Deutschen haben lange, 100 Millionen Lebensversicherungen haben die gekauft, haben wir gekauft. Das sind alles Anlagen für 15, 20, 25 Jahre gewesen. Das kann man tun, sollte man heute auch tun. Und wenn man ein bisschen unsicher ist, dann fängt man mit einem Sparplan an und fängt jetzt mal mit 50 oder 100 Euro jeden Monat an. Guck mal, wo das hingeht für die etwas Älteren. Viele machen das ja für ihre Enkel. Und wenn der Enkel 20 Jahre Zeit hat, bis er denn groß ist und das Geld braucht, dann ist der Hunderter, den man da jeden Monat investiert hat, vernünftig investiert. Teil 1. Teil 2, es gibt natürlich dieses Risiko, aber das Risiko kann man nur streuen, wenn man möglichst marktbreit, also weltweit investiert und eben möglichst lange. Da geht nichts dran vorbei und ohne Risiko gibt es keine Rendite. Die Renditen, die, das haben wir ja vorhin auch ein paar Mal diskutiert, wenn man jetzt 2% auf sein Tagesgeldkonto bekäme, das gab es ja zwischendurch auch mal, und die Inflation liegt bei 3,5, dann hat man nämlich auch nichts gewonnen. Also an der Stelle, man muss immer für ein gewisses Risiko muss man für eine Rendite auch eingehen. Und die Verteilung ist wichtig. Das Tagesgeld, das habe ich eigentlich nur, nicht damit ich da viele Zinsen bekomme, sondern eigentlich nur, damit ich nie wieder in den Dispo brauche und die 10% bei der Bank abdrücken muss.
Ein Problem, das wir als Ergänzung dazu. Ich glaube, auch Herr Tenhagen, genauso wenig ich würde sagen, dass man sein gesamtes Geld in Aktien investieren sollte. Also es ist schon so, dass man eben die Mischung macht. Also es gibt eben Zeiträume, in denen Aktien besser laufen. Es gibt Zeiträume, in denen man mit Immobilien besser aufgestellt ist. Und es gibt tatsächlich auch Zeiträume, wo man mit einem Sparkonto gut dasteht. Es geht eben darum, sein Geld eben breit zu streuen. Nicht nur global, wie Herr Tenhagen gerade gesagt hat, eben auch zwischen verschiedenen Anlageklassen. Und da ist es eben so, dass in Deutschland im Moment leider Aktien eine zu geringe Rolle spielen, wenn man das vergleicht mit dem, was wahrscheinlich optimal wäre für die Anleger. Und da ein bisschen Risiko beizumischen, gerade wenn man eben einen Horizont hat von mindestens 10 Jahren oder 15 Jahren, ist eigentlich gar nicht so risikoreich, weil, wie Herr Tenhagen so richtig gesagt hat, es gibt eigentlich keine Periode, in der man mit Aktien nicht am Ende über so einen Zeitraum hinweg mehr verdient hat als mit einer Spareinlage.
Eine Frage, muss ich jetzt natürlich auch noch einen Takt zu sagen.
Dann eben Sie auch noch, aber dann kommen wir zum nächsten Problem.
Genau, ich mache es kurz. Also was Risikostreuung betrifft, absolut einverstanden. Natürlich gehören Aktien in ein Vorsorgeportfolio, auch von kleinen Sparern. Das ist so und ich verstehe zwar, dass Leute Angst haben, aber das liegt auch daran, dass wir Deutschen ein Volk von ökonomischen Analphabeten sind und uns überhaupt nicht bewusst machen, wie orthodox konservativ wir anlegen und uns selber schaden. Und dazu kommt aber jetzt noch ein politischer Aspekt. Wir zwingen auch unsere Lebensversicherungen beispielsweise, den Aktienanteil in ihrem Portfolio niedrig zu halten, was ein Riesenfehler ist. Also, dass der Staat im Prinzip die Versicherungen zwingt, ganz unterdurchschnittlich in Aktien sich zu engagieren. Und deshalb schlagen da natürlich die Riesenprobleme durch die Niedrigzinsen, weil sie im Prinzip bei der Refinanzierung ihrer zugesagten alten 4% Garantiezinsen Probleme haben.
Was wir noch ansprechen wollten, vorhin ist es angeklungen, wir hatten uns das jetzt noch vorgenommen für diese letzte halbe Stunde, sind so die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Niedrigzinspolitik. Also beispielsweise hier eine Mail von Karl Mölle hat uns da erreicht. Der schreibt uns, leider macht die Nullzinsphase nicht einfach dann in Anführungszeichen die Leute arm, sondern die Wohlhabenden reicher durch Sachwertinflation bei Aktien und Immobilien und die nicht so Begüterten ärmer. Letztere legen, wenn überhaupt, ihr Geld in Sparkonten an, ersteren Aktien. Die Nullzinspolitik öffnet auf diese Weise sogar die Vermögensschere noch weiter. Herr Kropp, stimmt das? Wird die Gesellschaft durch diese Zinspolitik, so wie sie sich jetzt ergeben hat, wird die da noch weiter gespalten?
Tja, ich meine, die Gesellschaft ist im Moment sowieso gespalten. Das ist ein Problem.
Aber geht das noch weiter?
Aber ich glaube, wenn Sie das ein bisschen breiter sich anschauen, dann werden Sie feststellen, dass eben viele durch diese niedrige Geldpolitik der EZB jetzt in Brot und Arbeit stehen. Dass es eben die Arbeitslosigkeit deutlich niedriger ist, als sie das sonst wäre, wenn die EZB eine andere Politik gemacht hätte. Und wenn Sie das dagegen rechnen, gegen die Verluste, die über die Sparkonten entstanden sind, dann kommen Sie natürlich zu einem riesigen Plus, weil es natürlich eine riesige Rolle spielt, wenn jemand einen Job hat, wo er regelmäßig bezahlt wird oder eben nicht. Und die Rechnungen sind kompliziert, aber insgesamt zeigen Studien, die ich kenne, und da gibt es eine ganze Reihe davon über die Umverteilungseffekte unter Haushalten von der EZB-Geldpolitik, dass die eher in die andere Richtung geht, also dass sie eher Ungleichheit verhindert.
Wie ist denn da die Spaltung zwischen Jung und Alt vielleicht auch noch, Herr Tenhagen? Weil Sie wollen, ich sehe schon, Sie heben den Finger. Wer eine Immobilie hatte, früher konnte man sich das vielleicht noch eher leisten, der profitiert jetzt unter Umständen. Und für Junge, die können gut, Sie sagen, mit Aktien sparen und sonst wie. Aber es wird ja wahnsinnig schwer im Moment für jüngere Leute, dann sich überhaupt eine Immobilie noch leisten zu können.
Also man muss tatsächlich anschauen, es gibt nicht die eindeutige Richtung da. Es ist ganz eindeutig so, dass diejenigen, die richtig reich sind, in den letzten Jahren profitiert haben, weil die mit dem preiswerten Geld, mit dem billigen Geld auch an der Börse zum Teil spekuliert haben und sich richtig nochmal eine goldene Nase verdient haben. Diejenigen, die gar nichts zum Anlegen hatten, die haben von den niedrigen Zinsen eher profitiert, weil sie nicht so viel Zinsen bezahlen. Zahlen brauchten und die haben am Arbeitsmarkt auch eher profitiert. Aber diejenigen, die ganz klassisch 50 oder 100.000 Euro irgendwo auf der hohen Kante hatten und damit nicht, also nichts gemacht haben, sondern sie auf der Bank gelassen haben, das sind die wirklichen Verlierer, genau wie diejenigen mit den Lebensversicherungsverträgen, langfristig jedenfalls diejenigen, die nach 2005 abgeschlossen haben. Das kann man so als Bracket sehen. Und wenn man das jetzt versucht zu analysieren, wer das ist, dann ist es natürlich auch so, dass die Älteren, die Geld auf der hohen Kante haben und nicht im Aktienmarkt sind, dass die zum Beispiel zu den Verlierern gehören. Und diejenigen, die jetzt was kaufen können, eine Immobilie, die gehören womöglich sogar noch mal zu den Gewinnern, weil die Immobilienpreise, also ich wohne ja in Berlin, hier sogar in Berlin-Mitte. Das sind natürlich exorbitante Preise, aber wenn ich draußen vor die Stadt an die S-Bahn-Trasse gehe, dann ist also sozusagen raus, dann ist das verglichen mit München immer, sind das immer noch Spottpreise und die Leute müssen sich dann eben da auch mal umgucken und auch da kaufen, wo es nicht so schön noch nicht ist. Als ich meine Berliner Mitte-Wohnung gekauft habe, habe ich 25 Jahre auf der Baustelle gelebt. Also auf der Straße sind genau 25 Jahre ist ein Haus nach dem anderen gebaut oder saniert worden. Mhm. Das war für manchen damals ein Hinderungsgrund, Mitte der 90er Jahre da was zu kaufen.
Mhm. Wer gewinnt, wer verliert? Herr Metzger, ist es die Mittelklasse, die verliert?
Nicht ganz so einfach zu beschreiben. Ich habe ja vorhin angedeutet, die Leute haben das Gefühl, sie können sich weniger leisten als früher für ihr Geld. Da spielen natürlich Dinge eine Rolle, die sich die Menschen nicht gern sagen lassen. Wer früher ein Haus gebaut hat, also ich werde jetzt dieses Jahr 65, wer früher ein Haus gebaut hat, der hat dann jahrelang praktisch sich eingeschränkt beim Urlaub, bei anderen Anschaffungen. Heute ist praktisch natürlich die Denke aufgrund unseres Lebensstandards, man muss sich sozusagen ein Haus, sollte man sich leisten können mit einem guten Einkommen und natürlich weiter mindestens zweimal im Jahr in Urlaub fahren und sonstige essen gehen und so weiter und so fort. Das klingt jetzt wie eine banale, sozusagen konservative Verzichtsideologie. Aber machen wir uns nichts vor, mit den Ansprüchen wächst natürlich sozusagen der Bedarf auch von an Einkommen. Und gefühlt hat sicher die Mittelschicht massiv verloren, weil die Mittelschicht auch relativ stark von uns, von der Politik über Steuern und Abgaben strapaziert wird. Da bleibt dann relativ wenig vom Geld übrig, weil der Staat abschöpft. Und dann kommt noch ein dritter Aspekt dazu und da möchte ich nochmal eingreifen, weil Herr Grob das jetzt in der Sendung schon diverse Mal hat andeuten lassen. Also er sagt praktisch, wir haben eine prima Beschäftigungssituation, ist richtig. Und er hat jetzt ein paar Mal die Gleichung angestellt, ohne EZB-Geldpolitik hätten wir die Beschäftigungssituation nicht. Gleichzeitig hat er aber in der Sendung auch gesagt, ohne die Reformen von Gerhard Schröder, also er hat Hartz IV, ich sage Agenda 2010-Politik von 2003, hätte es niemals diesen Beschäftigungsaufwuchs gegeben, wäre Deutschland nach der Krise 2009 niemals sozusagen so schnell in die Pötte wiedergekommen wie kein anderes Land auf dem Globus. Aber wir zahlen dafür einen Preis und den werden wir womöglich die nächsten Monate beobachten, auch bei uns im Land. Wir halten auch Firmen im sozusagen Geschäftsleben, die im Prinzip operativ kein Geld mehr verdienen, die die Banken nur nicht fallen lassen, weil praktisch der Zins kein Kostenfaktor ist. Voodoo-Firmen nennt man das, Voodoo-Economics. Und die Sorge habe
Zombie,
ich, dass...
Zombie, Herr Metzler, Zombie-Firmen, nicht Voodoo-Firmen, sondern Zombie-Firmen.
Aber Zombie-Firmen, Sie haben recht, Zombie-Firmen. Also, und wenn ich mir vorstelle, wenn wir in einer Rezession dann erleben, dass Zombie-Firmen praktisch diesen sich selbst verstärkenden Effekt dann haben, dann gut Nacht um Sechse, sagt man im Schwäbischen.
Darf ich vielleicht einen anderen Aspekt zu dieser Frage einbringen, weil ich glaube, dass ein Punkt, den wir vielleicht noch nicht so diskutiert haben, und es ist natürlich so, dass wenn Sie die EZB fragen würden, ob es Ihr Ziel ist, Verteilungseffekte zu vermeiden, dann würden Sie sagen, nein. Also alles, was sie macht, hat immer Verteilungseffekte. Irgendwelche Leute gewinnen, irgendwelche Leute verlieren, aber das ist nicht Ihr Ziel und wahrscheinlich auch nicht Ihre Sorge. Ich würde sagen, die Sorge um Verteilungseffekte, da geht es dann eher um Fiskalpolitik. Und ich finde schon, dass man vielleicht mal ganz kurz erwähnen kann, dass natürlich ein Weg, der möglicherweise die EZB dazu in die Lage versetzen würde, die Zinsen etwas schneller zu erhöhen, eine etwas expansivere Fiskalpolitik wäre, also insbesondere in Deutschland. Gerade vor dem Hintergrund, dass Deutschland jetzt auf sämtlichen Fristen negative Zinsen zahlt als Staat, Wenn Deutschland da jetzt mehr investieren würde, dann würde das wahrscheinlich schon dazu führen, dass eben die Inflation tendenziell eher steigen würde in der Eurozone, was wiederum dazu führen könnte, dass die EZB etwas schneller aus der Niedrigzinspolitik aussteigen sollte. Und gleichzeitig kann natürlich eben im Gegensatz zur EZB die Fiskalpolitik irgendwelche Umverteilungseffekte versuchen auszugleichen. Mhm. Aber das ist am Ende nicht die Aufgabe der Geldpolitik.
Aber was erwarten Sie denn dann, wenn man jetzt von der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer hört, die ja gesagt hat, man müsse jetzt überlegen, ob man die Niedrigzinsphase einbremsen muss. Das würde wahrscheinlich eher in eine andere Richtung gehen, oder Herr Grob?
Ja, also ich verstehe, ich weiß nicht genau, was Frau Kramp-Karrenbauer damit sagen wollte.
Ich auch nicht, deswegen frage ich Sie.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass vor dem Hintergrund der absolut niedrigen Refinanzierungskosten des deutschen Staates und der überfälligen Investitionen in Infrastruktur, ob das jetzt physische Infrastruktur oder digitale Infrastruktur ist oder Bildung, es für mich sehr unverständlich ist, dass der Staat da jetzt nicht mehr tut. Es ist ganz sicher nachhaltig, jetzt da Investitionsprogramme zu machen. Und es würde gleichzeitig eben tatsächlich auch den Druck ein Stück weit von der EZB nehmen.
Aber da kommt jetzt sozusagen in mir der alte Finanzpolitiker durch. Sie wissen, wie lange es gedauert hat, bis wir in Deutschland quasi jetzt in den Monaten erreichen, wo jetzt gerade die 60% Gesamtverschuldungsgrenze von Maastricht wieder. Ich habe eben erlebt, dass wenn Politik sozusagen zusätzliches Geld hat, dann wird in der Regel nicht investiert, sondern dann wird Sozialpolitik gemacht. Und das ist auch ein Phänomen im Prinzip der CDU-geführten Bundesregierung unter Angela Merkel. Sie hat profitiert von einer Reformpolitik der Vorgängerregierung, die abgewählt wurde damals, nämlich Schröders Reformen. Und gleichzeitig hat man quasi über viele Jahre hinweg die Investitionsquote gemessen am Bruttoinlandsprodukt runtergefahren. Und im Augenblick ist es so, wenn Sie jetzt in Investitionen des Staates gehen, wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, gucken Sie sich die Ausschreibungen an. Wir kriegen immer weniger Gegenleistung für das Geld, weil die Baupreise im Tiefbau, also im Straßen-, im Schienenwegsbau, im Wohnungsbau, gehen ab durch die Mitte. Der offiziell ausgewiesene Baupreis-Inflationsindex liegt bei 7,4%. Ich erlebe bei mir in Ravensburg, wo ich wohne, dass wir praktisch im letzten Jahr teilweise Ausschreibungen der Stadt aufheben mussten, weil wir Angebote hatten, die 100% über den kalkulierten Kosten lagen und teilweise Baustellen dann ein halbes Jahr stilllagen, weil kein Mensch bereit ist, sozusagen Fantasiepreise zu zahlen, weil wir haben einfach einen ausgelutschten Markt und die Firmen können jeden Preis verlangen. Mhm. Und Herr Metzger, in solchen Zeiten von Deflation zu reden, also da wehrt sich bei mir innerlich alles.
Das mag sein. Aber ich meine, wir reden ja eben nicht nur von physischer Infrastruktur, sondern wir reden zum Beispiel auch für Bildungsausgaben. Ich meine, das einzige Kapital, was wir mittelfristig haben werden, ist eben, dass wir eine gebildete, hochqualifizierte Arbeitskräfte haben. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir da im Moment einiges vernachlässigen und auch im internationalen Wettbewerb zurückfallen. Ich glaube, da könnte man schon investieren als Staat. Und abgesehen von der digitalen Infrastruktur, wo wir natürlich auch, wie Sie wissen, sehr weit
ganz hinten hängen. Dran.
Ja. Und ich glaube schon, richtig, dass da es Projekte gäbe, die man jetzt also mal machen könnte, ohne jetzt gleich die Nachhaltigkeit der deutschen Staatsfinanzen zu gefährden und gleichzeitig, wie gesagt, eben ein Stück weit den, wenn Sie so wollen, den Druck auf die EZB zu erhöhen, die Zinsen tatsächlich etwas schneller zu erhöhen, als sie das im Moment vorhaben.
Den Druck wird Deutschland nicht entfalten können, weil wir haben einfach auch keine Mehrheit. Selbst wenn wir politisch so agieren, wie Sie es vorschlagen, ist es so, dass wir im Rat praktisch die Minderheit sind.
Herr Metzger, Herr Grob,
ich meine das auch anders. Herr Metzger, Herr Grob, wenn ich einen Begriff noch einbringen will, Stichwort Druck, also wir haben einen Zeitdruck, dass wir dann nur noch, ich glaube, 7 Minuten haben wir jetzt. Da einen Begriff will ich noch einbringen. Was passiert bei Negativzinsen? Es zeichnet sich ja jetzt ab, dass da immer mehr Banken schon dazu übergehen. Wird das kommen? Und Herr Tenhagen, Sie sagen, die Sparer sind träge. Was passiert, wenn es tatsächlich Negativzinsen gibt? Können Sie sich das schon vorstellen?
Also im Augenblick erleben wir diese Negativzinsen ja vor allen Dingen bei Leuten, die sehr, sehr viel Geld auf dem Konto haben. Also wenn man 200.000, 300.000, 400.000 Euro oder wenn man als Firma so viel Geld auf einem Konto hat, dann wird man von seiner Bank angesprochen mit diesen Negativzinsen. Die Empfehlung lautet immer gleich, wenn Ihre Bank meint, sie kann das mit Ihnen machen, weil sie keine Idee Idee hat, was sie mit dem Geld selber machen kann, dann suchen sie sich eine andere Bank, die eine Idee hat, was mit dem Geld zu tun ist. Und das geht, und das würde ich jedem auch immer empfehlen. Also Negativzinsen muss man sich nicht bieten lassen. Abseits davon ist es aber so, 200.000 Euro gehören auch nicht aufs Tagesgeldkonto. Ne? Also da gehören 3 Monatseinkommen drauf und der Rest sollte investiert werden. Und da muss man dann wieder überlegen, ob die 10 oder 15 Jahre für diesen Indexfonds die richtige Variante sind oder ob man noch was anderes an Investitionen zu tun hat, zum Beispiel an seinem Haus. Man kann natürlich auch mal Solar aufrüsten oder man kann auch was anderes digital machen. Mein Bruder hat mit seinen Nachbarn zusammen einen Verein aufgemacht und die haben im Flug ihre Glasfaserkabel selber eingegraben, weil sie nicht darauf warten wollten, dass das schnelle Internet im Jahr 2028 sie am Niederrhein erreicht. Mhm. Auch solche Projekte sind machbar. Die kosten natürlich Geld, kosten Arbeitszeit, aber das war für die Landwirte da an der Stelle, ist das auch existenziell, weil die sowas brauchen. Und warum soll man das nicht anderswo auch machen und den Leuten helfen? Wenn in Ravensburg zum Beispiel das so teuer ist, dann muss man eben Hilfe zur Selbsthilfe staatlich womöglich mal fördern, damit das vorangeht.
Wenn man das also Geld vielleicht, weil sie mich, Herr Zagata, auch kurz angesprochen hatten, ich glaube, der Frust, die Wut wird steigen und die Ränder werden gestärkt. Also politisch wird so ein Effekt, wenn Negativzinsen tatsächlich dann durchschlagen würden auf die breitere Masse, wird zunächst der Frust kommen. Ich glaube nicht, dass aus ökonomischen Analphabeten dann innerhalb von Monaten Anleger werden, die sich Tenhagen, Grob und auch Metzger wünschen, die breites Portfolio streuen und auch ein bisschen rentierlichere Anlageformen wählen werden. Das wird nicht gelingen, also wird der Frust zunehmen und dann werden Parteien wie die AfD auf der einen Seite gewinnen und wahrscheinlich dann auch die Grünen auf der anderen Seite, weil Union, SPD, sozusagen das Establishment, dann mit dafür verantwortlich gemacht
wird. Also finanztipp.de lesen statt AfD wählen, sage ich dann.
Und Herr Grob, als Wirtschaftswissenschaftler, wie geht es weiter jetzt mit dieser ganzen Zinspolitik? Ist das ein Problem für Sparer, dass sich jetzt alles noch verschärfen wird? Da ist ja jetzt Frau Lagarde schon im Gespräch, die wahrscheinlich Nachfolgerin wird. Die Französin Lagarde war die designierte Nachfolgerin eigentlich von Mario Draghi, der in Deutschland so ein bisschen ein Feindbild ist. Wie sehen Sie die Zukunft?
Naja, ich meine, es war ja so, dass wir vor, ich würde mal sagen, einem Jahr, im letzten Herbst, Herbst 2018, haben viele gesagt, auch ich, dass wir jetzt schon auf dem Weg sind zu einem Ausstieg aus der, zumindest der negativen Zinsen, dass wir auf dem Weg sind zu einer Reduzierung dieser Anleihenkäufe etc. Und heute würde das niemand mehr sagen. Mhm. Und das liegt einfach daran, weil sich am Ende die Rahmenbedingungen wieder geändert haben. Sie wissen auch, dass ursprünglich hat man gedacht, Trump hat nur bestimmte Verhandlungspositionen, will aber eigentlich Zölle senken. Inzwischen, glaube ich, kann man das nicht mehr aufrechterhalten, sondern er glaubt tatsächlich daran, dass hohe Zölle gut sind für die amerikanische Wirtschaft. Ich glaube, da gibt es keinen Wirtschaftswissenschaftler, der sagen würde, das ist auch wirklich so. Aber er glaubt es trotzdem. Und damit muss man ein Stück weit zurechtkommen. Und die Auswirkungen so eines Handelskrieges mit China, mit Europa sind extrem negativ für die Wirtschaft, auch mittelfristig. Und darauf muss die EZB reagieren. Und insofern steht zu befürchten, dass wir noch sehr viele Jahre leider werden mit diesen Negativzinsen leben müssen.
Und Herr Metzger, Sie laufen dann Sturm.
Hätte ich ein Riesenproblem. Ein Sidestep noch. China muss man nicht freisprechen. Also dass China quasi die Welthandelskriterien bricht, da sollten eigentlich die Europäer als mit großer Wirtschaftsraum an der Seite sozusagen auch massiv intervenieren. Aber da ist Europa offensichtlich das Hemd näher als der Rock und da macht man lieber praktisch Trump dann nur verantwortlich. Also meines Erachtens wird die Abschaffung des Zinses als Risikoprämie ein unglaublicher Einschnitt sein für die gesamten Volkswirtschaften der Welt, weil die Risikoprämie war ja immer ein gutes Lenkungssignal auch für Anleger, da sie wussten, wenn sie hohe Rendite erwarten, dann haben sie auch ein hohes Risiko. Wenn sie keinen Zins mehr haben, dann halten sie Zombiefirmen am Markt, dann schleusen sie Anlegergeld in hochriskante Anlagen und wir sehen das ja jetzt global, wie das läuft. Wir sind mitten in dieser Entwicklung.
Und zu den Gewinnern in dieser Entwicklung zählt dann Herr Tenhagen mit Finanztipp, weil er noch stärker gefragt wird? Oder wie blicken Sie in die Zukunft?
Ja, also naja, man mag ja nicht in die Zukunft in dieser Form blicken, aber es ist natürlich so, dass wir diese Informationen brauchen. Die Leute müssen verstehen, wie das funktioniert und dass sie selber agieren können. Man kann auch nicht immer auf die Politik verweisen und sagen, die haben das alles versemmelt, sondern man muss natürlich selber sich auch um seine Sachen kümmern. Und da gibt es eine ganz einfache Strategie. Ich habe ein Tagesgeldkonto, damit ich nicht in den Dispo brauche, 2 Monatseinkommen. Ich habe dann Festgeld für das nächste Auto oder was auch immer, fürs Kind, was studieren will. Und ich habe langfristig entweder die Immobilie oder ich habe zum Beispiel eben solche Indexfonds gekauft und mache das einfach. Und das ist nicht schwierig, es ist wirklich nicht komplex. Und man kann es auch bei seiner Sparkasse machen. Man muss den vielleicht einfach auf den Fuß treten und sagen, ich will diese Indexfonds haben, weil die verkaufen die nicht so gerne, weil die an den anderen mehr Geld verdienen. Das ist ein Problem. In Deutschland ist Geldanlegen tatsächlich auch immer noch teurer als anderswo, aber da kann man ja dran arbeiten.
Weiter so mit Niedrigzinsen. Macht die EZB die Deutschen arm? Das war heute unser Thema in Kontrovers. Ich bedanke mich bei Professor Reinhard Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, bei Oswald Metzger, Publizist und Hauptstadtkorrespondent von Tichys Einblick und bei Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp. Ihnen allen, wo Sie uns zugehört haben, danke für Ihr Interesse. Und am Mikrofon war Martin Sagatta.